Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Elena Rybakina gewinnt die WTA Finals 2025, handelt sich nachher noch so ein ganz kleines bisschen Ärger mit der WTA ein. Novak Djokovic gewinnt in Athen, handelt sich danach noch ein bisschen Ärger mit der ATP ein. Und Leonard Tien gewinnt seinen ersten Titel. Und Jannik Hanfmann und Jan-Lennard Struff bangen um das Hauptfeld bei den Australian Open. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge im Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo André.
Habe ich das jetzt clickbaitig genug angekündigt hier alles?
Tja, werden wir gleich sehen, ne?
Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen doller machen sollen. Der Riesenskandal um Novak Djokovic, der Riesenskandal um Elena Rybakina. Es waren gar nicht so große Skandale, aber es sind
Fragen wir zurück, waren es überhaupt Skandale?
Ja, ja, genau.
Werden wir ja gleich sehen.
Aber es war auf jeden Fall nachrichtenwürdig. Und ich glaube, wir haben hier bei den Damen haben wir noch mal eine richtig gute Woche erlebt, nach Anfangsschwierigkeiten. Und bei den Herren wirklich echt spannende letzte Woche mit Metz und Athen. Leider gibt es Metz 2026 nicht mehr im Kalender und leider wird nächstes Jahr nach Paris der Cut-off gemacht für die ATP-Finals.
Ja, ich meine, wir werden dann ja auch gleich noch über Djokovic, der natürlich irgendwie bei den Herren der Hauptdarsteller der Woche war, reden. Und weißt du, was die mit dem Turnier machen? Wollen die das wirklich in der Woche dann behalten oder ziehen die das irgendwo
noch? Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, ich gucke jetzt noch mal gerade im Kalender nach. Ich meine, es ist noch mit dabei. Warte, also das hätte ich ja noch nachgucken können, ne?
Es war jetzt eine dieser großen Basketballerinnen, ne?
Ja, genau.
Mhm. Okay, weißt du, ob die Hütte jetzt voll war zum Finale? Wahrscheinlich schon. Ne?
Die Hütte war gut gefüllt, sagen wir es mal so.
Okay.
Also nächstes Jahr im November ist in der Woche Stockholm, in der Woche nach Paris ist Stockholm und TBD. Und Athen steht hier noch nicht.
Gut, vielleicht war es ein einjähriges Gastgeschenk an seine neue
Sie haben ja das ist ja die Lizenz von Belgrad, die sie übernommen haben.
Genau, also wir können sagen, das Turnier gehört den Djokovics und genau. Er ist ja eben nach Athen gezogen, wie wahrscheinlich jetzt schon alle mitbekommen haben. Dann gucken wir mal, wo es ab nächstem Jahr stattfinden wird. Hängt vielleicht auch damit zusammen, welcher Herrscher über Serbien herrschen wird in einem Jahr.
Ja, wir werden es uns angucken. Wir fangen allerdings jetzt erstmal mit den Frauen an. Und die haben letzte Woche die WTA-Finals ausgespielt in Riad. Und die WTA-Finals, die haben sich aufgeteilt in eine Stephanie Graf-Group und in eine Serena Williams-Group. Wir haben letzte Woche schon mal die ersten Matches miteinander besprochen. Müssen allerdings jetzt nochmal was dazu sagen. Das Niveau letzte Woche am Samstag und am Sonntag war sehr schwach. Und ich weiß jetzt inzwischen, warum es so schwach war, beziehungsweise das hat man dann im Laufe des Turniers, weil es immer besser wurde mit den Matches, hat man es mitbekommen, weil diese Höhe und diese Wilson-Bälle den Spielerinnen unglaublich Schwierigkeiten bereitet haben. Und in den ersten Tagen gingen die Bälle alle zu weit und wirklich alle zu weit. Und das hatte sich dann im Laufe der Woche gelegt und dann haben wir am Ende, glaube ich, ein richtig gutes Turnier erlebt.
Ja, und noch eine kurze Anmerkung, scheint so, dass eben nicht nur Madison Keys krank war, sondern auch Paulini.
Ja, das ist
natürlich
genau.
Ein bisschen Pech, wenn zwei deiner Spielerinnen dann krank sind, kann man nicht viel machen. Und ich würde dir aber zustimmen, hinten raus die letzten wahrscheinlich 5 Matches oder so, also so die entscheidenden Gruppenmatches und dann Halbfinale und Finale, das war doch schon ein gutes Niveau.
Das war ein richtig gutes Niveau, ja, ja. Und wir haben eine überragende Spielerin erlebt und lass uns gleich mal mit dieser überragenden Spielerin anfangen. Und das war am Ende Elena Rybakina. Sie war als letzte Spielerin qualifiziert. Sie hatte sich an Mira Andreeva vorbeigeschoben, die übrigens dann auch noch krank war oder leicht kränklich war. Elena Rybakina hatte sich mit einem Halbfinale in Tokio qualifiziert und das mit einem richtig guten Endspurt. Und hier in der Serena Williams Group gewann sie sowohl gegen Madison Keys im ersten Spiel, das war sie gewann gegen Amanda Nisimova im ersten Spiel, sehr klar. Dann gewann sie gegen Iga Świątek nach verlorenem ersten Satz. Und dann gewann sie gegen Ekaterina Alexandrova, die dann für Madison Keys reingekommen war, in 2 Sätzen. Im Halbfinale besiegte sie dann Jessica Pegula in 3 Sätzen, wo sie dann auch von Mal zu Mal stärker wurde. Ja, und im Finale gewann sie gegen Aryna Sabalenka und das war wohl die beste Leistung dieser Woche. Und das war vor allen Dingen eine der besten Leistungen von Elena Rybakina, die wir vielleicht je gesehen haben.
Ja, und vor allem hatte sie auch den besten Schlag der Woche. Das können wir festhalten. Der Aufschlag von ihr war in dieser Woche wirklich ziemlich überragend, hat eine hohe Quote reinbekommen, ist sonst so ein bisschen eine, die unterm Struff-Syndrom leidet. Eher so in den Mit-50ern kriegt sie den Aufschlag rein. Hier war fast immer über 60, hat viele Asse geschlagen, hat mit dem ersten Aufschlag dominiert, hat nur 6-mal den Aufschlag abgegeben und davon 4-mal gegen Pegula. Das heißt, gegen 4 andere Weltklasse-Spielerinnen im Schnitt nur 0,5-mal den Aufschlag abgegeben. Und das ist natürlich absolut überragend. Man muss sagen, die Bedingungen haben ihr gelegen und zeitgleich hat sie sich in den letzten Wochen halt wirklich in Form gespielt. Ich glaube, wir hatten vor 2-3 Wochen mal drüber gesprochen, als sie in Ningbo gewonnen hat, dass sie nach Wimbledon es geschafft hat, wieder auf Augenhöhe mit den meisten Top-20-Spielerinnen unterwegs zu sein. Da hatte sie halt wirklich viele Niederlagen eingestrichen in den ersten Monaten. Und dass sie da ein gewisses Level gefunden hat. Und das waren jetzt die idealen Bedingungen. Und da muss man sagen, hat sie wahrscheinlich eine der besten Wochen ihrer Karriere gespielt.
Man muss ja auch kein Küchenpsychologe sein, um zu sagen, dass sie, nachdem Stefan Wawukow wieder an ihrer Seite ist jetzt, dass sie da besseres Tennis gespielt hat. Es war so im August, dass Stefan Wawukow wiedergekommen ist. Und da ist sie dann deutlich besser geworden und deutlich ruhiger und deutlich konstanter in ihren Leistungen gewesen. Sie hat Anfang des Jahres hat sie immer über Schlafprobleme geklagt. Und das war dann auch unter anderem mit den Vorwürfen gegen Stefan Wawukow verbunden. Das war dann natürlich auch um die Sperre mit ihm verbunden, weil er bei den Australian Open schon nicht dabei sein durfte, dann ein Jahr gesperrt wurde. Dann hat er den Einspruch eingelegt und jetzt ist er seit August wieder da. Und dann müssen wir auch sagen, da sind die Leistungen deutlich konstanter geworden.
Ja, ich wollte gerade gucken, habe es aber nicht rechtzeitig geöffnet bekommen. Ich meinte, dass es mit Strasbourg besser geworden ist vor den French Open. Dann hat sie da ja ein wirklich ziemlich legendäres Match gegen Świątek gehabt, was sie noch knapp verloren hat. Dann eine eher enttäuschende Rasensaison für ihre Ansprüche und dann hat sie sich wieder gefunden. Also wer weiß, ob es ganz direkt zusammengehangen hat, aber sie war jetzt sicherlich über die letzten 4 Monate eine Top-5-Spielerin, während sie davor wahrscheinlich eine Top-15 oder Top-20 Spielerin war.
Ja, ich bin tatsächlich relativ gespannt, wie 2026 bei ihr aussehen wird, weil ich glaube, sie ist ja eine Spielerin, die nur wirklich sehr, sehr ruhig unterwegs ist und die keinen großen Heckmeck macht. Wer den Jubel gesehen hat nach ihrem Turniersieg, wo sie dann nur einmal ein bisschen die Faust gehoben hat, gelächelt hat Richtung ihrer Box und dann auch hinterher in ihrer Siegerinnenansprache nicht wirklich die Fassung verloren hat, der ahnt, dass sie wahrscheinlich auch gerne etwas mehr Ruhe hätte rund um sich. Und da bin ich gespannt, wenn das wirklich ein ruhiges Umfeld sein würde 2026, zu welchen Leistungen sie dann in der Lage ist.
Ja, ich meine, es hängt, glaube ich, nicht alles von ihr ab. Also wenn wir uns angucken, wir haben, das kann man jetzt wahrscheinlich sagen, bei den letzten 3 Jahren schon 3 Spielerinnen, die relativ dominant sind. Das sind Świątek, Sabalenka und Goff. Sind nicht alle exakt auf demselben Niveau unterwegs, aber haben sich so den Großteil der Grand Slams aufgeteilt. Und dahinter hat sich eine Gruppe aufgetan, zu der sie normalerweise dazugehört. Sie ist natürlich eine, die wirklich ein gutes Matchup gegen Sabalenka hat. Ist auch die einzige, die Sabalenka in diesem Jahr 2-mal geschlagen hat und Sabalenka in großen Matches schon geschlagen hat. Und das ist natürlich zu ihrem Vorteil. Sie hat in diesem Jahr meistens gegen Świątek verloren, aber hat ihr häufig sehr enge Matches geliefert. Und das macht sie natürlich zu einer gefährlichen Kandidatin. Aber sie hat nicht die Konstanz der anderen 3 und sie bringt sich auch nicht so häufig ins Gespräch. Ich meine, wenn man jetzt guckt, woran liegt es, dass sie jetzt am Ende, glaube ich, auf 6 hier einlaufen wird und eben nicht auf 3 ist. Sie hat ein Achtelfinale bei Grand Slams in diesem Jahr, 3 Achtelfinals erreicht, einmal die dritte Runde. Das reicht natürlich nicht. Und von daher, sie hat seit 2022, als sie damals Wimbledon gewonnen hat, einmal noch ein Grand Slam-Finale erreicht. Das ist jetzt nicht so viel. Und damit gehört sie nicht in diese Gruppe da oben. Vielleicht kann sie da nochmal anschließen, aber sie hat es jetzt ehrlicherweise auch nicht in den letzten Jahren bewiesen. Es war jetzt der 2. große Titel in ihrer Karriere. Sie ist in der Verlosung mit drin, aber ich würde sie jetzt nicht auf dem Niveau der anderen 3 sehen.
Sie ist im Moment die 5. Also sie ist an Jessica Pegula vorbeigezogen, jetzt am Ende in der Weltrangliste. Aber trotzdem, du hast schon recht, sie hat 3 Achtelfinals erreicht und bei den Grand Slam Turnieren hat sie nicht abgeliefert. Und das ist das Steigerungspotenzial für Elena Rybakina. Und jetzt sprechen wir nochmal den großen Skandal an, den ich dann eben schon angeteasert hatte. Nach dem Turnier, beziehungsweise nach der Siegerinnenehrung, gab es dann noch ein Foto mit ihr und Arena Sabalenka. Und dann sollte die WTA-Chefin Portia Archer auf das Podest kommen und mit den beiden ein Foto machen. Da ist dann Rybakina weggegangen und hat gesagt, sie möchte auch kein Foto mit Portia Archer machen. Portia Archer ist die WTA-Chefin, die die dann diese Sperre ausgerufen hat gegen Stefano Vukov und die gesagt hat, dass hier unter anderem auch verbaler und körperlicher Missbrauch gegenüber Elena Rybakina stattfand.
Ja, und ich vermute, was Rybakina gestört hat, dass das damals so öffentlich passiert ist. Denke ich fast mehr als die Sperre, weil es natürlich schon sehr unangenehm für sie und für Vukov war, dass das passiert ist und alles an die Öffentlichkeit gekommen ist. Aber es war auch nicht so, dass die WTA sich das aus den Fingern gezogen hat. Das war ja schon aus der Umgebung von Rybakina gekommen. Und der Fall ist an sich wahrscheinlich auch noch nicht gelöst. Also da würde ich mal noch ein paar Jahre abwarten, in welche Richtung das geht. Da musste Archer jetzt wahrscheinlich mit rechnen, dass das passiert. Und wir wissen, dass Rybakina schon eher eine stoische, besture Persönlichkeit hat, das ja auch schon häufig in der Presse gezeigt hat. Da war ich jetzt auch nicht ganz überrascht, dass sie das gemacht hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob es von der vom Weltbild aufgegriffen wurde. Wahrscheinlich nicht. Also werden es wahrscheinlich die allermeisten auch gar nicht mitbekommen haben.
Sie hat im Finale gegen Arina Sabalenka gewonnen und Arina Sabalenka ist die beste Spielerin dieses Jahres gewesen und ist die verdiente Nummer 1 der Welt. Aber was wir dann auch sagen müssen, sie hat schon verdammt viele Finals bzw. wichtige Matches verloren in diesem Jahr. Das war zwischendurch, sie hat sich die US Open geholt und den Grand Slam Titel in diesem Jahr, aber sie hat schon diverse Finals in diesem Jahr verloren und sie war hinterher auch angegriffen. Das hat man gesehen in ihrer Ansprache, da flossen dann auch das ein oder andere Tränchen. Das hat sie schon mitgenommen, diese Niederlage.
Ja, ich meine, was ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, ist, dass sie so ein bisschen wie die Ankerspielerin im Moment in der WTA ist. Es haben sich so ein paar coole Matchups oben entwickelt und die laufen irgendwie so alle bei ihr zusammen. Also das gegen Anisimova ist spannend, das gegen Świątek ist spannend, das gegen Rybakina ist spannend, das gegen Goff ist spannend und alles dreht sich so ein bisschen um Sabalenka. Und Sabalenka ist die beste, aber nicht die überragende Spielerin des Jahres gewesen, würde ich sagen. Und trotzdem ist sie eben da, wo im Moment die Fäden zusammenlaufen. Und das macht sie natürlich super interessant. Und ich denke, hier hat sich so über die Woche schon abgezeichnet, dass sie hier nicht das beste Tennis spielt. Sie hat relativ viele Breaks zugelassen, einige mehr zum Beispiel als Rybakina, musste doch auch ordentlich kämpfen zwischendrin, hatte dann im Finale gegen den Aufschlag von Rybakina wirklich kaum Chancen, hat da 27,4% der Return-Punkte gewonnen in Cincy, als sie gegen Rybakina gespielt hat, waren es 29,2%. Im Schnitt holt sie fast 50% der Return-Punkte. Also da hat sie ein schlechtes Matchup, hatte sich vorher hart durchgebissen und eben, wie gesagt, für mich so ein bisschen die Ankerspielerin, bei der ganz viel zusammenläuft, die aber jetzt nicht die Tour komplett dominiert.
Sie dominiert nicht die Tour, sie ist nur in diesem Jahr beziehungsweise hier von Arina Sabalenka und in einigen Matches in diesem Jahr ist sie einfach, übertrumpft worden von Spielerinnen, also dann ja auch von Spielerinnen, die durchaus verschiedene Spielstile haben. Mira Andreeva zum Beispiel in Indian Wells, jetzt Elena Rybakina. Es gibt also Mittel und Wege, Coco Gauff bei den French Open, es gibt Mittel und Wege, sie zu besiegen und es ist nicht nur auf eine Tour, wie man sie besiegen kann.
Ja, und zeitgleich hat sie sich ja weiterentwickelt. Also ist schon eine interessante Richtung, die das genommen hat. Und die Frage ist ja bei ihr, sie ist jetzt eben nicht mehr 22. Also eigentlich ist sie wahrscheinlich im absoluten Peak in diesem Jahr gewesen. Und jetzt gucken wir mal, ob die anderen im nächsten Jahr an sie rankommen oder ob sie da weiterhin oben bleibt. Wahrscheinlich wird sie auch sagen, dass es ein zufriedenstellendes Jahr gewesen ist, aber so ehrgeizig wie sie ist, wird sie es vermutlich schon ärgern, dass sie jetzt wirklich, wie viel waren es, 4, 5, 6 große Finals verloren hat.
Andererseits, sie hat sie erreicht, ne? Es ist ja auch eine Geschichte, die man dazu sagen muss.
Ich kann mir irgendwie bei ihrer Persönlichkeit nicht vorstellen, dass sie das reicht, aber wer weiß.
Aber sie war die absolut konstanteste Spielerin in diesem Jahr. Aber das muss man dann auch sagen, Elena Rybakina hat unfassbar aufgeschlagen, dann gegen Arina Sabalenka im Finale, hat 13 Asse geschlagen, hat insgesamt 516 Asse in diesem Jahr geschlagen auf der WTA-Tour. Das war schon eine überragende Aufschlagswoche von der Kasachin, die hier ganz verdient den Titel geholt hat. Und wir müssen dann auch über das beste Match dieser Woche sprechen. Und das war das Halbfinale zwischen Arina Sabalenka und Amanda Anisimova. Und Anisimova ist eine Spielerin, der wünsche ich sehr, dass sie im nächsten Jahr konstant ihre Leistungen abrufen kann, so wie dieses Jahr. Weil wie Anisimova hier jetzt seit Wimbledon gespielt hat in diesem Jahr. Das war absolut fantastisch und sie hat sich hier nach einem wilden Spiel im ersten Match, wo sie gegen Jelena Rybakina 3-6, 1-6 keine Chance hatte, hat sie sich reingekämpft in dieses Spiel. Drei Sätze gegen Madison Keys, auch das war noch nicht so richtig schön, aber dann gewinnt sie gegen Iga Świątek in drei Sätzen, qualifiziert sich dann verdient fürs Halbfinale. Dort verliert sie nur knapp in drei Sätzen gegen Arina Sabalenka bis zum 3-4. Bis zum 3-3 im dritten Satz war es eine absolut ausgeglichene Geschichte. Und das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Anisimova am Ende ein kleines bisschen von ihrer Vorhand verlassen worden. Und der Aufschlag hat nicht mehr so richtig funktioniert. Aber ansonsten war es eine überragende Leistung auch von Anisimova. Und das Halbfinale war ganz, ganz toll.
Ja, und man kann sagen, sie ist oben angekommen oder sie gehört oben dazu. Ich hatte sie auch gerade in die Gruppe derjenigen reingezählt, die so interessante Matchups mit Sabalenka hat. Eine Zahl macht mich so ein bisschen skeptisch, wo ich so denke, okay, so klappt das meistens nicht. Sie hatten in diesem Jahr bei Dreisatzmatches eine Bilanz von 15-4. Normalerweise geht das irgendwie zurück auf eine 50-50-Bilanz. Und wenn wir jetzt mal 7 Siege abzählen in Dreisatzmatches oder abziehen in Dreisatzmatches, dann sieht das Ganze natürlich nicht mehr so gut aus. Und das heißt, sie wird wahrscheinlich nochmal eine Weiterentwicklung haben müssen in der Offseason, um oben dran zu bleiben. Aber ich kann es mir vorstellen, dass sie auch geben wird. Also, dass sie irgendwie noch fitter wird, dass sie noch schneller wird, dass sie beim Aufschlag vielleicht noch besser wird, als sie eigentlich ist. Und dann denke ich, sollte sie oben dran bleiben. Jetzt ist aber erstmal, glaube ich, so feiern für die Saison und dass sie es geschafft hat, wirklich aufzuschließen zur Weltspitze. Ich glaube allerdings eben, dass sie nochmal einen kleinen Sprung machen muss, weil so viel, in Anführungszeichen, Glück wird sie in der nächsten Saison nicht haben. Ich erinnere mich da an eine Kerber-Saison, da hatten wir das auch mal. Ich glaube, Muguruza hat so eine Saison mal hingelegt und meistens fallen die Spieler und Spielerinnen dann ins Feld zurück und haben eine ausgeglichene Dreisatzbilanz bei den allermeisten so. Und von daher, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob sie da nicht einfach so ein bisschen die Welle geritten ist im zweiten Halbjahr, aber spielerisch ist sie auf jeden Fall oben dran.
Wenn Anisimova die gleiche Karriere wie Garbiñe Muguruza oder Angeliki Kerber am Ende hat, dann wird sie sicherlich nicht unzufrieden sein.
Übrigens, Sabalenka, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, die erste Spielerin seit Kerber, die in einem Jahr 3 Grand Slam Finals und das Finale des Jahresendturniers erreicht.
Ja. Und die 5. Spielerin, die es 2-mal schafft, in einem Jahr alle 4 Grand Slam Halbfinals zu erreichen, plus das Halbfinale der WTA Finals. Es hat nur 4 Spielerinnen vor ihr gegeben. Das waren Chris Evert, Steffi Graf natürlich, die hat es 4-mal geschafft, Martina Navratilova und Justine Henin. Die haben das auch geschafft.
Ja, ich meine, dass sie schon eine erprägende Spielerin dieser Generation ist, irgendwie in die Hall of Fame locker reinkommen wird, das ist auch schon klar. Ich denke, sie wird allerdings bei weitem noch nicht zufrieden sein mit dem, was sie geschafft hat in den letzten Jahren.
Wo wir gerade bei Dreisatzmatches sind, können wir über die Dauerarbeiterin der letzten Monate sprechen, über Jessica Pegula, die hier auch das Halbfinale erreicht hatte und auch eine bemerkenswerte Konstante hat, vor allen Dingen, was Dreisatzmatches angeht. Sie hat zum Beispiel seit den US Open hat sie quasi nur noch Dreisatzmatches gespielt. 4 Matches hintereinander in Peking, 4 Matches hintereinander in Wuhan und dann jetzt hier nochmal 2 Matches in Riad und hat dann hier sehr, sehr, sehr viele dieser Dreisatzmatches gespielt zuletzt und hat hier das Halbfinale erreicht, war total angenervt, dass sie das Match im Halbfinale gegen Jelena Rybakina verloren hat, weil sie da 1,5 Sätze extrem gut gespielt hat und die bessere Spielerin war. Sie hat höhere Ziele inzwischen, sie spielt ein sehr unauffälliges Tennis insgesamt, finde ich, aber das ist auf inzwischen so konstant hohem Niveau, das finde ich schon ziemlich cool, wie sie mit ihrer Karriere hier was sie mit ihrer Karriere erreicht hat. Vielleicht wird es nie für einen Grand Slam reichen, aber so wie sie spielt, da hat sie schon eine ganze Menge rausgeholt.
Man kann natürlich auch sagen, sie ist noch auf so hohem Niveau. Ich meine, sie ist wirklich älter als die anderen und normalerweise sollte der Fall jetzt irgendwann kommen. Also Fall kann natürlich auch einfach sein, dass sie nächstes Jahr nur noch die 18 ist oder so. Und sie hat am Ende, und das ist vielleicht eine so der maßgeblichsten Zahlen, eine Bilanz von 5-7 gegen Top-10-Spielerinnen in diesem Jahr gehabt. Und das heißt, sie kann mithalten, sie dominiert die nicht, aber sie gewinnt halt schon immer wieder wichtige Matches. Ich meine, sie hat vor kurzem mal zum Beispiel Anisimova geschlagen, sie hat hier gegen Goff gewonnen, sie hat in diesem Jahr gegen Świątek gewonnen. Und wahrscheinlich ist sie halt so eine von denen, die es nicht schaffen wird, 2-3 Topspielerinnen hintereinander zu schlagen. Das braucht es vermutlich für einen Grand Slam. Und jetzt natürlich die Frage, irgendwann wird der Körper ein bisschen nachlassen, irgendwann werden die von hinten aufholen. Passiert das jetzt schon in der nächsten Saison? Passiert es erst danach? Es ist sicherlich ein Gedanke, der auch in ihrem Kopf ist, wird auch mit reingespielt haben, dass sie genervt war, es nicht ins Finale geschafft zu haben, denn sie hat im Gegensatz zu vielen von den Jüngeren halt nicht mehr ewig Zeit.
Nee, hat sie nicht. 31 Jahre alt ist sie. Und trotzdem finde ich das, was sie aus ihrer Karriere gemacht hat, schon sehr beachtlich.
Klar, also ich meine, da ist ja zum Beispiel mit Paulini auch noch eine dabei, die genau. Ist jetzt nicht so viel jünger als Spigula, haben beide wirklich noch sehr viel rausgeholt. Kies war immer eine absolute Überfliegerin, die halt nie den großen Titel geholt hat, die hat sich in diesem Jahr gekrönt, aber die anderen beiden sind ja wirklich eher Typ harte Arbeiterinnen, die irgendwie nach oben aufgeschlossen haben, das Maximum rausgeholt haben. Maximum wird wahrscheinlich für beide kein Grand-Slam-Titel sein. Aber für Pegula jetzt, was war es, die vierte Teilnahme bei den WTA-Finals in Folge, das ist natürlich schon ziemlich beeindruckend.
Lass uns über die beiden Enttäuschten dieser WTA-Finals sprechen, über Iga Świątek und über Coco Gauff, weil beide haben nicht das Halbfinale erreicht. Iga Świątek, das war, fand ich, eine Überraschung, in der Gruppe mit Anisimova, Rybakina und Alexandrova, beziehungsweise Madison Keys. Madison Keys hatte sie noch leicht besiegt, aber dann verlor sie gegen Jelena Rybakina und dann am Ende auch gegen Amanda Anisimova. Zwei Spielerinnen, zwei Hardhitterinnen, zwei mit gutem Aufschlag. Und Coco Gauff verlor dann am Ende gegen Aryna Sabalenka, ein Match, was sie gewinnen musste. Sie hatte vorher gegen Jessica Pegula in drei Sätzen verloren. Coco Gauff gegen Aryna Sabalenka, da hat Gauff im ersten Satz fast perfektes Tennis gespielt, bis zum 4-4 im Tiebreak. Und dann macht sie einen Doppelfehler und Sabalenka kann den ersten Satz ausservieren und im zweiten Satz war Sabalenka dann die bessere 7-6-6-2. Gauff musste fast perfektes Tennis spielen, hatte keinerlei Aufschlagsprobleme in diesem ersten Satz bis zum 4-4, hatte sie keinen Doppelfehler geschlagen und das perfekte Tennis hat nicht gereicht auf diesem Boden gegen Aryna Sabalenka. Sowohl Świątek als auch Coco Gauff können mit diesem Turnier nicht zufrieden sein. Bei Świątek weiß man es ganz sicher, dass sie nicht zufrieden ist damit.
Ja, mit dem Turnier nicht, mit der Saison wahrscheinlich schon. Aber wenn wir jetzt hier so ein bisschen hingucken, ich meine, beide haben bei diesem Turnier sehr viele Breakbälle zugelassen. Bei Gauff würde man das erwarten, aber sie macht es normalerweise wett, indem sie unglaublich viele Breaks selber holt. Sie ist sicherlich eine der beiden besten Return-Spielerinnen der Welt, ob es jetzt am Ende sie oder Świątek ist, ist wahrscheinlich so ein bisschen eine akademische Frage. Aber in dieser Woche lief nicht viel beim Return vergleichsweise für Gauff. Keine Ahnung warum. War jetzt auch nicht so, dass andere hier besonders schlechte Return-Performances in Riyadh hatten. Also es war schon bei ihr so, dass sie vor allem gegen Sabalenka und Pegula da richtig Probleme hatte. Und das braucht sie natürlich schon, um dann die Probleme beim Aufschlag auszugleichen. Und bei Świątek, die hat hier auch 23 Breakbälle zugelassen. Ich habe geguckt, ob ich mal so eine Phase in ihrer Karriere gefunden habe. Kann natürlich sein, dass ich was übersehen habe. Aber nichts dergleichen so auf den ersten oder zweiten Blick gefunden. Und das ist schon ungewöhnlich für sie, dass sie da so eine schlechte Aufschlagsleistung bringt. Und der Aufschlag war ja so ein bisschen der entscheidende Schlag, als sie sich Wimbledon und Cincinnati geholt hat. Da war sie einfach teilweise überragend hinterm Aufschlag. Der ist so ein bisschen wie auch der Rest des Spiels in Stottern gekommen. Und jetzt gehen Gauff und Świątek natürlich beide in die nächste Saison, denke ich, trotzdem mit ziemlich viel Selbstvertrauen, weil beide haben diesem Jahr einen Grand-Slam-Titel geholt und ich denke, werden auch im nächsten Jahr eine sehr gute Chance haben, jeweils einen zu holen. Aber Świątek, dafür, dass sie nochmal angreifen wollte zum Ende des Jahres, ist es jetzt nicht so wirklich gut verlaufen. Gauff hat noch den Titel in Wuhan mitgenommen, aber hier irgendwie dann eben nichts reißen können beim Return.
Bei Gauff sind ja diese beiden Schwachstellen Vorhand und Aufschlag dabei und beim Aufschlag hat sie jetzt den Biomechaniker Gavin McMillan eingestellt und Gavin McMillan war der, der auch unter anderem den Aufschlag von Aryna Sabalenka wieder gerade gerückt hat. Wir erinnern uns, vor 2-3 Jahren hatte Aryna Sabalenka einen massiven Aufschlag Jips und den hat Gavin McMillan wieder behoben und Gavin McMillan selber hat gesagt, meine bessere Arbeit war dann aber noch die Vorhand von Aryna Sabalenka zu bändigen und den hat sich jetzt auch Coco Gauff geholt und da bin ich sehr gespannt, was in der Offseason passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand wie Coco Gauff schwer verbissen ist in der Offseason und sehr, sehr arbeiten wird.
Also ich meine, er ist bei US Open schon dazugekommen und wir haben jetzt noch nicht die krasse Verbesserung gesehen. Also von daher, ich bin gespannt, ob es jetzt wirklich in der Offseason reicht. Ich meine, die Damen haben dadurch, dass es ein bisschen kürzere Saison ist, jetzt schon nochmal 5-6 Wochen, um wirklich was zu machen oder sagen wir 4, wenn wir in Urlaub abziehen. Aber es sollte irgendwie besser klappen, damit sie, also weil ich weiß nicht, was sie sonst noch an Lösungen heranschleppen will, wenn er es schon nicht hinbekommt. Also bin ein bisschen skeptisch nach den letzten Wochen, aber auch so hat sie uns jetzt natürlich gezeigt in dieser Saison, dass sie wirklich die verdiente Nummer 3 der Welt ist.
Ja, und wie gesagt, sie ist eine verbissene Arbeiterin. Also das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Und sie ist erst 21. Also das möchte ich dann auch wirklich noch mit sagen, auch wenn wir häufiger die Diskussion haben hier, dass wir Spieler vielleicht dann schon ab einem gewissen Zeitpunkt kennen. Bei Coco Gauff glaube ich, dass diese Sachen noch ausmerzbar sind.
Ja, sie ist 10 Jahre jünger als Pegula. Ja. Und da sieht man es natürlich, ne? Ich kann mir vorstellen, was bei Gauff bleiben wird, ist halt wirklich diese sehr von Phasen abhängige Resultate, wo sie ein paar Wochen im Jahr hat, wo es fantastisch läuft, aber dann eben auch Wochen, wo nicht viel zusammenläuft. Ich kann mir vorstellen, dass das schon irgendwie so ein bisschen ihr erhalten bleibt. Technisch sollte eigentlich noch was drin sein. Und wenn es beim Aufschlag klappt, ich meine, es ist ein unglaublich gefährlicher Aufschlag. Vielleicht ist er sogar einer der drei besten auf der Tour. Er kommt halt nicht regelmäßig. Ja. Das ist so das größere Problem bei ihm.
Ich vergesse halt dieses Foto von den US Open nicht, wo sie im strömenden Regen auf einem der Nebenplätze Aufschläge trainiert hat, weil für Aufschläge braucht man keinen trockenen Boden, keinen trockenen Hartplatzboden. Und das war so das Bild, wo ich gedacht habe, ja, also die will es auf jeden Fall total wissen.
Oder sie versteht Medien und soziale Medien. Das ist natürlich auch möglich.
Ja, aber sie hat da schon sehr lange trainiert. Das möchte ich dann auch sagen. Also ich möchte jetzt nicht in irgendeiner Weise sagen, das hat sie nur für die sozialen Medien gemacht.
Nein, aber es war natürlich schon ein Zeichen an alle und sich selber, dass sie, sie hat ihn da gerade angeheuert, dass sie ihn dann in dem Moment rausholt und ne, war eine Ansage an die Tour und an sich selber, hat sich jetzt noch nicht so ausgezeichnet, aber hey, du hast schon gesagt, sie ist mit die härteste Arbeiterin auf der Tour. Wie auch immer es grammatikalisch geht.
Wir trauen
es
dir zu.
So ist es nämlich.
Ja, also die WTA Finals hat Elena Rybakina gewonnen. Damit ist das Tennisjahr bei den Frauen fast zu Ende. Wir haben jetzt nächste Woche noch die Billie Jean King Cup Playoffs in Ismaning mit Deutschland, Belgien und der Türkei. Ich werde vor Ort sein und dann nächste Woche werden wir auch darüber sprechen im neuen Podcast, weil im November gibt es jede Woche einen Podcast. Zwischendurch sogar noch die ein oder andere Challenger Corner. Apropos Challenger Corner. Florian Herr, mit dem ich die Challenger Corner mache, der hat ein Interview mitgebracht. Das hören wir gleich im zweiten Teil dieses Podcasts, wenn wir über die Herren sprechen, über Athen, über Metz und über die ATP Finals, die jetzt gerade losgehen. Und momentan, wo wir aufnehmen, hat Alexander Zverev gerade den ersten Satz gegen Ben Shelton mit 6:3 gewonnen. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, den Tennis Talk.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Athen und Metz waren die beiden letzten Turniere der ATP-Tour vor den ATP-Finals und sie waren beide noch in der Verlosung für die Vergabe der Plätze bei diesen ATP-Finals. Und das ist etwas auf Unbill gestoßen, weil alle gesagt haben, ja, wir brauchen dann auch ein bisschen Zeit für Vorbereitung und so weiter. Und das Bild war auch nicht so richtig gut, was da abgegeben worden ist, weil beim Medientermin waren dann nur 6 Spieler vor Ort und am Start die 6 Spieler, die wirklich sicher dabei waren. Aber wir hatten 2013 schon mal eine ähnliche Situation, wo dann 5 Spieler nur dabei waren, weil beim letzten Turnier, weil die ATP-Finals direkt nach dem Turnier in Paris ausgetragen worden sind. Athen und Metz wurde gespielt und in Athen musste dann jemand wie Lorenzo Musetti, brauchte einen Turniersieg. In Metz sollte eigentlich Felix Auger-Aliassime antreten. Der hat dann von vornherein rausgezogen, hat gesagt, na soll der Musetti erstmal gewinnen, dieses Turnier. Und in Athen wurde das Turnier ausgetragen mit der Lizenz aus Belgrad. Also Novak Djokovic war vor allen Dingen auf jeden Fall vor Ort. Und es gab ein paar interessante Fragen. Wird sich Musetti für die ATP-Finals qualifizieren? Wird Novak Djokovic bei den ATP-Finals dabei sein? Und welche Rolle spielt Djokovic in dieser Saga rund um die Qualifizierten bei diesen ATP-Finals? Finals. Am Ende hat sie herausgestellt, Djokovic gewinnt das Turnier, Musetti ist trotzdem bei den ATP Finals dabei. Was hältst du davon?
Wir können sagen, es ist ein gigantischer Trolljob von Djokovic.
Total.
Das ist ja großartig. Er veranstaltet das Turnier, holt sich per Wildcard, natürlich war es am Ende nicht er, aber zeichne es jetzt mal ein bisschen, holt sich per Wildcard Musetti dahin. Musetti arbeitet sich irgendwie in dieses Finale, hätte mindestens zweimal schon stolpern können, kommt ganz nah dran, Djokovic zu schlagen. Djokovic schlägt ihn, klopft ihn dann freundlich an der Schulter aufs Netz und sagt, ich zieh raus, du bist qualifiziert, wir hätten uns die Woche eigentlich auch alle sparen können. Ich find's extrem lustig. Und Djokovic ist nicht mehr der Beste, auch nicht mehr der Relevanteste, aber natürlich immer noch der interessanteste Spieler. Also einfach das ganze Drama jetzt um ihn, diese Woche spielt er nicht, die engen Matches jetzt hier hinten raus, alles war wieder Djokovic, man kann es nervig finden, ich finde es amüsant, ich glaube, wir werden ihn vermissen, so wie wir Serena bei den Damen auch vermisst haben und wie gesagt, einfach ein riesiger Trolljob von Djokovic persönlich.
Djokovic hat übrigens, da wo wir gerade bei dem Thema sind, hat gesagt, dass er nicht mehr darauf angesprochen werden möchte, wann er denn jetzt seine Karriere beende, weil er spielt, solange er Spaß dran habe, und er macht das jetzt nicht in irgendeiner Weise von Terminen abhängig. Also wir werden ihn 2026 auch erleben.
Ja, und ich meine, die ganze Woche war ja auch, also ich glaube, so ein bisschen der Ärger ging natürlich los, als der italienische, wie auch immer heißt, der Präsident des italienischen Tennisverbandes meinte, ja, Djokovic spielen. Ich glaube, das hat ihn schon alles irgendwie geärgert und auch auf die Palme gebracht, und dann hat er halt gefühlt in jeder Pressekonferenz irgendwie einen rausgehauen an dieser Woche und dann eben am Ende wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass er die ATP Finals hätte gewinnen können. Ich bin sicher, er wollte das Turnier hier gewinnen. Er ist näher an Federer rangekommen, was die Gesamttitel angeht, hat immer noch eine Chance, den nächstes Jahr einzuholen, und ich glaube, er wird vollkommen zufrieden sein und auch vollkommen okay damit sein, sich am Ende Turin zu schenken.
101 Titel hat er jetzt mit seinem Titel hier in Athen. Er hat in dieser Woche Alejandro Tabilo in der ersten Runde besiegt, beziehungsweise in seiner ersten Runde. Dann Nuno Borges, dann Jannik Hanfmann und dann im Finale gegen Lorenzo Musetti in 2:59 gewonnen. Er hat trotzdem immer noch mal gezeigt, dass er vielleicht nicht mehr der Beste, aber immer noch einer der Besten ist und der dieses Turnier in Turin durchaus sehr, sehr hätte noch veredeln können.
Ja, ich meine, wenn wir am Ende auf die Weltrangliste gucken, er wird wahrscheinlich auf 4 einlaufen. Wenn wir jetzt mal sagen, war von der Relevanz her, war er wahrscheinlich der drittbeste Spieler. Ich meine, er stand in den großen Turnieren häufig in den Vorschlussrunden drin, hat halt kein Grand-Slam-Final in diesem Jahr geholt, aber war wahrscheinlich der drittrelevanteste Spieler. Ist ein gutes Stück von den anderen beiden entfernt. Es war ja auch eine Überlegung, kommt er eben nach Turin und probiert es da nochmal im Best-of-Three einen von den beiden zu schlagen. Dafür hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. Das haben wir jetzt hier auch gesehen in der Woche. Aber man muss sagen, es war anscheinend sehr schneller Boden. Viele haben sehr hohe Assraten dort gehabt, inklusive ihm. Und er ist dann auch souverän durch die ersten 3 Matches durchgekommen. Ein einziges Break zugelassen, das war gegen Hanfmann. Finale, ich meine, er hat natürlich so ein persönliches Duell gefühlt am Laufen mit Musetti, gegen den er 10 gespielt hat. 5 davon hätte Musetti locker gewinnen können. Einmal hat er gewonnen. Und irgendwie hat Djokovic natürlich an solchen Sachen dann am Ende Spaß. Und es gibt ihm wahrscheinlich fast mehr als jetzt irgendwie nach Turin zu fahren, und es wird ihn auch gefreut haben, mit der großzügigen Geste noch Musetti nach Turin geschickt zu haben.
Ja, natürlich, das war dann so der Elder Gentleman Move oder so, ne?
Ja, und Musetti hat sich auch wirklich darüber gefreut. Also
ja, klar.
Es klingt jetzt bei mir ein bisschen spöttisch, darüber
in Turin dabei zu sein.
Ja, und eben, ich sehe es mit einem gewissen Spott, aber ich finde es auch amüsant, und ich meine, wer, wenn nicht Djokovic, soll sich all diese Sachen erlauben. Also ich meine, die haben wirklich dem Tennis alles gegeben, was möglich ist, inklusive so vieler Kontroversen. Und ich glaube, da fällt das jetzt eher unter die kleinen Malheure der Karriere.
Bezeichnen wir es als Malheur. Djokovic hat auf jeden Fall sehr, sehr gutes Tennis gespielt, und er hat vor seiner neuen Heimat quasi gespielt. Er hat bezeichnet Athen jetzt als Zuhause und hat auch gesagt, sie haben ihm das gezeigt, wie sehr er sich zu Hause fühlen kann. Und ja, und Djokovic hat im Finale gegen Musetti gewonnen. Musetti hat sich hier so durchgearbeitet durch dieses Turnier. Und das ist dann tatsächlich auch mal wieder so ein Troll-Move von Djokovic, weil Musetti hat nun wirklich alles gegeben, um dabei zu sein in Turin. Hat Stan Wawrinka in 3 Sätzen besiegt, da hätte er rausfliegen können. gegen Wawrinka, der wirklich gut gespielt hat. Alexandre Müller besiegt er klar, dann allerdings gegen Sebastian Korda hat er Matchball gegen sich schon, gewinnt dann mit 7-5 im dritten Satz und war dann gegen Djokovic ganz, ganz knapp dran. Er wird morgen Nachmittag spielen, also wir nehmen am Sonntagabend auf. Er hat nicht viel Zeit zur Regeneration nach einer Woche, die sich wie eine Grand-Slam-Woche angefühlt haben muss.
Ja, wir gucken gleich noch auf die ATP-Finals, aber da tun sich ja wirklich teilweise ein bisschen Abgründe zwischen den der Spitze und der Nichtspitze auf. Und das liegt jetzt nicht unbedingt an der Qualität, aber auch daran, dass jemand wie Musetti sich jetzt ja wirklich über die letzten Wochen gequält hat, um da irgendwie ranzukommen. Und er wird wahrscheinlich nicht mehr zum Top-10-Hartplatzspieler, ist halt der wahrscheinlich dritt- oder viertbeste Sandplatzspieler und hat eine teilweise fantastische Saison gehabt, aber musste jetzt so hart am Ende arbeiten und ist ja auch jemand, der sich in Finals in den letzten Jahren unglaublich schwer getan hat und der das Match hier schon für sich hätte entscheiden können, aber es dann halt mehrfach aus der Hand gegeben hat und das nach den nervenstarken Leistungen gegen, du hast schon gesagt, gegen Wawrinka und gegen Korda. Es hätte beides mal schief gehen können und dann wäre die ganze Woche hier wahrscheinlich sowieso in der Form obsolet gewesen. Ich meine, Djokovic konnte ja anscheinend nicht vorher rausziehen, weil er hier noch gespielt hat, konnte er nicht einfach sagen, nee, aber nächste Woche trete ich nicht an. Ich glaube, das ging nach ATP-Regeln nicht, sonst hätten wir das vielleicht schon früher erfahren, vielleicht hätte es dann auch Musetti schon früher erfahren, er wusste es aber offensichtlich nicht und eben hat sich so hart durchgearbeitet und ich fand es halt amüsant, wirklich am Netz, wo er wirklich so bedröppelt guckt und innerhalb von 3 Sekunden ist die Laune so gut, hat es dann auch nach Turin geschafft. Ich glaube nicht, dass er viel dort reißen wird, aber ist für ihn natürlich eine coole Sache.
Auf jeden Fall, vor heimischer Kulisse ist es immer eine Riesensache und das war das, was er erreichen wollte. Er hat im Halbfinale gegen Sebastian Korda gewonnen. Der hat hier beinahe das Finale erreicht und hätte Lorenzo Musetti vorher schon einen Strich durch die Rechnung machen können. Korda hat hier ein gutes Turnier gespielt. Er ist einer, der nach seiner langen Verletzungspause nicht so richtig auf die Beine kommt. Ich habe ihm mehr zugetraut. Es kam damals diese Handgelenksverletzung dazu. Hier hat er gegen Alexei Popirin, gegen Damir Dzumhur und gegen Mirjam Kecmanovic gewonnen. Das sind Spieler in seiner Preisklasse, in seiner Preiskategorie. Ich hatte erwartet, dass er schon ein bisschen weiter sein würde. Vielleicht kommt er nicht noch weiter, vielleicht wird er ein Top 30, Top 20 Spieler bleiben. Aber das sollte noch eine gute letzte Woche für Korda gewesen sein.
Ja, ist eine enttäuschende Saison, können wir nicht anders sagen. 42 Matches, 24 Mal gewonnen, 18 Mal verloren. Bilanz gegen Top 20 Spieler in diesem Jahr, was denkst du?
5 gewonnen.
Und wie viel verloren?
18.
1-7 ist die Bilanz.
Also 1-7. Er hat nicht mal die Gelegenheit bekommen, gegen Top 20 Spieler zu spielen.
Und dann hat er einen Sieg, das war gegen Tsitsipas in Miami, wo Tsitsipas wirklich schon auf dem Weg nach unten war. Also man muss sagen, Korda, wahrscheinlich eine Enttäuschung der Saison. Also es scheint doch relativ ausgeschlossen, außer er legt noch einen Taylor Fritz hin, dass der wirklich nochmal weit nach oben kommt. War jetzt ein Versprechen für viele Jahre. Klar, es liegt an den Verletzungen, es liegt aber auch daran, dass er jetzt eben nicht irgendwie ein Spiel gefunden hat, was in sich rund ist. Ich meine, er hatte hier teilweise auch sehr gute Aufschlagsleistungen wie viele andere. Die Rückhand kann Weltklasse sein, die Vorhand ist es häufig nicht. Er bewegt sich am Ende dann doch nicht so überragend. Das passt zusammen für ein paar nette Läufe, aber es passt irgendwie anscheinend nicht zusammen, um weiter nach oben zu kommen. Und er hat auch mal Phasen gehabt, wo 1-2 Monate richtig gut gelaufen sind, aber er hat es halt wirklich noch nie über einen längeren Zeitraum bewiesen. Und ich würde zustimmen, das ist jetzt hier nett zum Ende des Jahres, aber eben ein Sieg gegen Top-20-Spieler in der Saison, das ist halt wirklich schwach.
Das ist es. Jannik Hanfmann hat hier nochmal ein überragendes Turnier hingelegt. Er ist ins Halbfinale gekommen, durch die Qualifikation durchgekommen und hat am Ende in 2 Sätzen gegen Novak Djokovic verloren, hat allerdings vorher eine überragende Aufschlagsleistung durch die gesamte Woche gebracht und insgesamt gegen Marcus Giron zum Beispiel im Viertelfinale mit 7-6 und 6-4 gewonnen. Und das war wirklich eine fantastische Leistung von Hanfmann, vor allen Dingen beim Aufschlag. Bevor wir über Hanfmann sprechen, lassen wir ihn selber sprechen, weil Florian Heer von TennisTourTalk.com, der mit mir die Challenger Corner macht, der war letzte Woche in Athen bei diesem Turnier vor Ort und der hat uns ein Interview geführt mit Jannik Hanfmann nach dessen Viertelfinale gegen Marcus Giron. Das hören wir uns jetzt an.
Jannik, hi. Glückwunsch. Läuft die Woche. Jemand hat mir gerade geschrieben, bockstark. Wie war es halt auf dem Platz?
Ja, es war gut. Also von Anfang bis Ende. Ich habe mich heute eigentlich nicht so überragend gefühlt, viele Matches gehabt in den letzten Wochen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, einmal ins Match reinkommen. Ich glaube, am Anfang habe ich sehr gut serviert. Von hinten war so lala. Und dann irgendwann war ich drin im Match. habe dann wirklich gut serviert von Anfang bis Ende, guten Tiebreak gespielt. Und dann am Ende eher vielleicht ein bisschen gehadert, ein bisschen zu viel. Und ich habe so gewittert, okay, ich kriege meine Chancen hier. Und ja, von Anfang bis Ende wurde das Match gespielt.
Das ist eine interessante Atmosphäre hier. Ich glaube, die größte Arena auf der ATP-Tour überhaupt. Und dann ist teilweise so ein bisschen halb voll. Wie ist das für euch auf dem Platz?
Ja, ist halt Novak macht das Ding voll. Ne? Und dann außenrum ist dann halt nicht so viel los. Aber ja, ist eine Riesenhalle. Aber ich finde es okay. Also klar, morgen wird es voll sein für mich.
Ja.
Also nicht für mich, aber... ja, der Platz ist trotzdem gut, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so voll ist, es passt schon. Ja, es sind, keine Ahnung, 16.000 oder was haben
wir? Ich glaube, über 18.000.
Ja, das ist schwer zu füllen im Tennis, im ATP 250er, aber ja, wenn es jemand schafft, dann vielleicht der Novak oder vielleicht die anderen zwei.
Ist morgen großer Auftritt. Was kannst du aus dem Shanghai-Match vielleicht noch mitnehmen?
Ich kann vielleicht mitnehmen, dass wenn ich so gut serviere, dass ich... dass ich eine Weile auf Augenhöhe bleiben kann. Ne? Also ich glaube, dass ich in Shanghai gut gespielt habe. Ich erwarte hier ein schwereres Match von der Baseline, weil der Belag hier deutlich flacher Absprung. Das ist so ein bisschen rasenmäßig fast schon.
Okay.
Shanghai war es ein bisschen mehr bouncy, ein bisschen gritty. Trotzdem, ich habe jetzt gut gespielt. Ich habe morgen natürlich wieder nichts zu verlieren, aber ja, ich habe auch Bock, hier wieder gut zu spielen gegen ihn und wer weiß, was dann mal rauskommt.
Zum Abschließen, klar, die Woche ist noch länger, aber wir gehen langsam in Richtung Finale. Wenn du nochmal so ein paar Sachen vielleicht in der Saison nochmal rausnehmen würdest, so zwei, drei Highlights, was würde dir als erstes einfallen?
Boah, also ich finde, French Open war eigentlich ein Highlight, weil ich mich da geil qualifiziert habe, dann ein bisschen bittere Auslosung bekommen hat mit Musetti. Da habe ich echt gute Quali-Matches gespielt, im Quali-Finale, in einem vollen Longland gegen den Franzosen gespielt, das war unfassbar.
Mhm.
Dann die Rasensaison war eigentlich schon gut mit neues Coaching-Team. Da habe ich gegen Sinner in Halle gespielt, das war auch ein cooles Match.
Mhm.
Ich glaube einfach, dass ich dadurch, dass mein Aufschlag ein bisschen stabiler, ein bisschen besser geworden ist, dass ich viele, viele gute Matches hatte. Natürlich Shanghai so in der Endphase jetzt war ein geiles Turnier. Aber ja, ein großes Highlight kommt natürlich noch mit dem Davis Cup. Ja. Da freue ich mich drauf. Und ist auch noch ein bisschen hin, aber es wird auch gut.
Dann erstmal viel Spaß morgen.
Aber danke.
Danke.
Ja.
Servus.
Ja, Yannick Hanfmann ins Halbfinale gekommen bei seinem vorletzten Turnier. Er ist diese Woche dann in Lyon noch beim Challenger am Start. Aber das war eine Woche, die er sich einrahmen kann. Vor allen Dingen dann dieses Match gegen Marcus Giron und vorher gegen Witko Priva, auch einer in seiner Leistungsklasse. Und er ist jetzt ganz knapp am Hauptfeld bei den Australian Open dran. Deswegen spielt er diese Woche noch in Lyon, weil nächste Woche ist der Cut-off für das Hauptfeld für die Australian Open.
Ja, er und Struff, über den sprechen wir sicherlich gleich noch. Und Hanfmann, absoluter Field-Spieler jetzt gewesen in der zweiten Saisonhälfte, hat seit Wimbledon 29-11 Bilanz, 40 Matches.
Mhm.
Ich meine, das ist unglaublich viel. Und hat sich in der Zeit auch echt nochmal nach oben gearbeitet. Du hast schon gesagt, der Aufschlag war hier überragend, hat viele Asse gehabt, hat bloß zwei Breaks, überhaupt eine ganze Woche vor dem Halbfinale zugelassen. Das war in dem engen Match gegen Kopriva. Und das war wirklich gut und auch gegen Djokovic ist er nicht untergegangen. Es war nicht wie in Shanghai, hat er selber angesprochen, da waren die Bedingungen für ihn sicherlich besser als hier, aber dass er überhaupt in so einem Turnier, ATP-Ebene, wirklich eher auf schneller Bodenhalle, dass er da das Halbfinale erreicht, ist beeindruckend und ich bin gespannt, ob er es wirklich noch im allerletzten Moment auf den Zug drauf schafft und ob er sich dann erholen kann von den unglaublich vielen Matches, die er gespielt hat jetzt seit Juli.
Er hat im September, Ende September nach den US Open, hat er auf Platz 159 gestanden. Da hat er das Yingshan Challenger gespielt, da hat er das Halbfinale erreicht, damals ganz knapp, ich habe es gesehen, gegen Elliot Spezieri verloren. Und dann hat er danach Shanghai die dritte Runde erreicht, dann in Brüssel das Achtelfinale durch die Qualifikation, dann Paris ist er in der Quali ausgeschieden gegen Jacob Fernley, aber jetzt Athen, dann nochmal ein richtig langer Schwung für Yannick Hanfmann und damit ist er auf Platz 103 und wie gesagt, er und Jan-Lennard Struff, der auf Platz 100 ist im Moment, die kämpfen in dieser Woche noch und wir haben sowas wie die magische Zahl 100, die immer so im Raum steht, wenn man sich fürs Hauptfeld qualifizieren will, weil 104 Spieler sind qualifiziert, also prinzipiell ging es bis Platz 104, Problem ist dann halt allerdings auch noch, dass ein paar Leute mit Protected Ranking reinkommen können, das heißt, letztes Jahr war das Cut-off bei Date bei 98. Dieses Jahr könnte es irgendwo bei 100 sein. Und deswegen ist diese nächste Woche tatsächlich nochmal relativ wichtig, weil es gibt unglaublich viel Preisgeld in Australien. Natürlich möchte man nicht durch diese Quali durch. Und das ist für Struff und Hanfmann beide sehr, sehr wichtig nochmal.
Ja, wir können kurz über Struff sprechen. Der war der bessere Spieler in seinem Match, hat es aber verloren. Das ist natürlich jetzt schon einige Male so passiert. Er hat einfach seine Möglichkeiten gegen Müller nicht nutzen können. Und ich denke, eigentlich wäre das ein ganz guter Boden für ihn gewesen. Und er hat ja sein klassisches Offensivspiel da auch durchgezogen, aber hat es eben nicht über die Ziellinie bekommen. Das hätte wahrscheinlich schon gereicht zur Quali. Also da hat schon ziemlich viel schief gehen müssen. Und ich halte es jetzt durchaus für wichtig für ihn, nach zu den Australian Open zu kommen, weil was ihm natürlich passieren kann, dass er nicht mehr so richtig da unten aus dem Sumpf rauskommt. Und ich glaube nicht, dass er mit jetzt schon eher auf Ende 30 zugehend irgendwo auf 180 stehen will oder so. Und von daher, er glaube ich, muss für einen guten Start ins nächste Jahr sorgen. Und er wäre natürlich eine Teilnahme im Hauptfeld der Australian Open super wichtig.
Er ist 35 und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wir viele verärgerte Zuschriften von Mitte-30-Jährigen bekommen, die sagen, wir sind noch nicht Ende 30.
Naja, ich habe gesagt, er geht auf Ende 30 zu.
Ach so,
er scheint ja schon die Mitte überschritten zu haben. Ne?
Er ist on the wrong side of 35 jetzt. Das können wir auf jeden Fall sagen.
Er ist näher an 50 als an 20.
Ja. Soll ich
mal drüber nachdenken, Struffi.
Ja, auf jeden Fall. Struff und Hanfmann werden in dieser Woche nochmal um diesen Hauptfeldplatz bei den Australian Open kämpfen, weil nächste Woche ist nicht nur das Cut-off-Date für das Hauptfeld, sondern auch für die Qualifikation schon. Das ist neu in diesem Jahr. Ansonsten hatten die Qualifikanten oder die Spieler, die in die Quali wollen müssen, hatten dann noch ein paar Wochen mehr Zeit, um sich zum Beispiel von Platz 250 auf Platz 220 vorzuspielen, um dann in der Quali dabei zu sein. Das Turnier in Athen hat Novak Djokovic gewonnen und er hat seinen Vorsprung gegenüber Lerner Tien, was Turniersiege angeht, bei 100 gehalten, weil Lerner Tien hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein ATP-Turnier gewonnen. Er gewann im Finale gegen Cameron Norrie in Metz, das zum letzten Mal in diesem Jahr durchgeführt worden ist, mit 6-3, 3-6, 7-6, 8-6 im Tiebreak des dritten Satzes. Das war eine ganz, ganz enge Geschichte. Lerner Tien hat sich hier durchgesetzt in einem, das muss man dann auch sagen, sehr schwach besetzten Turnier. Er ist, profitierte davon, dass hier der an eins gesetzte Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime nicht dabei war. Medvedev an zwei gesetzt war auch nicht dabei, sodass dieses Turnier wirklich nicht gut besetzt war. Auch Telen Griekspoor und Thomas Machatsch hatten abgesagt. Lerner Tien ist durchgegangen gegen Hugo Blanchet, gegen Moïse Echarguy, der den Platz von Felix Auger-Aliassime eingenommen hatte. Dann gegen Matteo Berrettini in drei Sätzen, Vitali Satchko in zwei Sätzen und im Finale gegen Cameron Norrie in drei Sätzen. Das war ein 250er-Turnier, was nicht gut besetzt war. Aber Lerner Tien ist es egal und ihm kann es egal sein. Er nimmt diese 250 Punkte auf jeden Fall bis Ende nächsten Jahres mit.
Ja, und wahrscheinlich war Bublik der einzig wirkliche Weltklasse-Spieler, der noch übrig geblieben ist. Und trotzdem, Tien hat hier, also wenn die Statistik richtig ist, ist er der erste amerikanische Spieler seit Roddick, der als Teenager ATP-Turnier gewonnen hat. Also auch nicht zu schlecht. Und dafür, dass er außerhalb der Top 100 gestartet ist und jetzt bei den Australian Open gesetzt sein wird, ist das schon beeindruckend. Und vor allem, wenn man so guckt, wie sich sein Spiel zusammensetzt. Also er hat, wenn man es jetzt in Top 50 vergleicht, hat mir jetzt einfach mal interessiert, wo ist er so in verschiedenen Kategorien, wie kann man ihn vergleichen? Er hat halt einfach wirklich einen schwachen Aufschlag. Er ist gar nicht mal so ran gegen den ersten Aufschlag der Gegner, aber ist fantastisch gegen den zweiten Aufschlag der Gegner. Da jetzt schon einer der besten Spieler auf der Tour. Er hat eine super Vorhand, er bewegt sich natürlich toll und er macht jetzt schon sehr viel aus seinem Spiel. Und ich bin gespannt, wenn er irgendwie seinen Aufschlag mal stabilisiert bekäme, ob und wie weit er noch nach oben kommen könnte. Man hat jetzt diese Woche nur 4 Breaks zugelassen, aber ich glaube, es lag auch ein bisschen an den Bedingungen. Und trotzdem ist er einer, da muss man sagen, von den Jungen, die Anfang des Jahres gestartet sind, abseits von Fonseca, da war halt auch, glaube ich, schon eher klar, dass das ein Ausnahmetalent ist, hat er sich von all den anderen Jungen am besten gehalten. Also wirklich von den, letztes Jahr 7. oder 8. bei den Next Gen Finals. Mhm. Und jetzt ist er wahrscheinlich unter der Gruppe hinter Fonseca schon der Zweitbeste.
Ist er momentan tatsächlich und er hat sich damit jetzt auch so vorgespielt, dass er bei den Australian Open gesetzt sein wird und beziehungsweise relativ sicher gesetzt sein wird. Und das sind diese 250 Punkte, dafür sind sie ja auch Gold wert.
Ja, und er das muss man auch sagen. Also er ist auf Sand und Rasen noch kein Faktor, aber auf Hardcourt ist er wirklich schon ziemlich gut und er ist nervenstark. Also hat hier auch im Finale wirklich ein 1-5 im Tiebreak am Ende aufgeholt, hat es noch für sich entschieden, hat ja auch sonst über die Saison durchaus das ein oder andere enge Match gewonnen. Schöne Grüße an Medvedev. Mhm. Und das war schon beeindruckend. Und mir ist dann auch nochmal aufgegangen, ach ja, Michael Chang ist ja wirklich sein Trainer. Ich habe gedacht, der sieht Chang aber auch eh nicht sein Trainer. Ist das vielleicht sein Vater? Und dann, nee, ist ja doch Michael Chang. Ich meine, er wird wahrscheinlich, wer weiß, aber ich glaube nicht die Karriere von Chang haben, aber er scheint schon so einer zu sein, der echt das Maximum rausholt, aus dem es geht.
Aber da passt dann auch Trainer und Spieler wie die Faust aufs Auge zu.
Ja, darum war ich jetzt irritiert, ob es eben wirklich der Vater ist, aber ich gedacht, der würde aber Chang schon sehr ähnlich sehen.
Ja, Chang hat so ein kleines bisschen jetzt auch Lücken oben im Haar. Das darf ich sagen, ich darf sagen. Also, Leonard Tien hat dieses Turnier gewonnen im Finale gegen Cameron Norrie und der hat sich dann auch mal wieder gemeldet. Norrie hat hier die, wie sagen die Amerikaner, die Scenic Route genommen. Valentin Royer 6-3, 6-7, 6-3. Arthur Cazot 6-7, 7-6, 6-2. Kyrian Jacquet 4-6, 7-6, 6-4. Lorenzo Sonego 4-6, 6-2, 6-4. Und dann hat er gegen Leonard Tien 7-6 im dritten verloren, nachdem er 5-1 im Tiebreak geführt hat. Der hat sich die 52.890 Euro, die er bekommen hat, schwer verdient.
Ja, und hat eine gute Woche hingelegt. Also sehr, sehr viele Breakbälle spielt. Liegt natürlich auch dran, dass er eben diese richtig langen Matches hatte. Hat seit Wimbledon auch echt wieder so ein bisschen zur Form gefunden. War damals außerhalb der Top 60. Wird jetzt auch gesetzt sein bei den Australian Open. Und ich hatte ihn ehrlicherweise schon ein bisschen abgeschrieben. Ich habe gedacht, ja, okay, der wird sich jetzt wahrscheinlich irgendwo da um die 50 halten oder so. Aber hat dann nochmal ganz schön zugelegt jetzt in dem Teil der Saison. Und hat er auch wirklich bis in die letzte Woche durchgebissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal irgendwie an die Top 10 rankommt. Dafür sind die, also dafür ist er wahrscheinlich zu alt und die Top 10 zu gut. Aber es ist schon jedes Mal beeindruckend, wie er sich da durchbeißt.
Er hat ja schon wirklich ein sehr einzigartiges Spiel, Cameron Norrie, ne? Also das muss man dann auch immer wieder sagen. Er ist jetzt wieder auf Platz 27. Ist auch so ein Stehaufmännchen.
Ja, ich glaube, das ist seine ganze Attitüde, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also, ja.
Da ist er ja stolz drauf.
Ja, absolut. Also, Leonard Tien gewinnt dieses Turnier im Finale gegen Cameron Norrie. Mets werden wir nächstes Jahr nicht mehr erleben. Ist ein bisschen schade, weil Mets eigentlich immer, gerade diese französischen Turniere, dann auch mit Montpellier und so, die haben immer eine sehr gute Stimmung.
Ja, ich meine, dafür, dass jetzt im Halbfinale am Ende kein Franzose mehr dabei war, war es halt auch wirklich wieder super gut. Und ich meine, apropos Halbfinale, einen können wir natürlich noch erwähnen, Vitali Satschko,
ja.
Hier durchaus bekannt aus der Bundesliga, war schon ganz schön abgerutscht in der Weltrangliste, stand 394 am Anfang des Jahres, jetzt unter den Top 200, wahrscheinlich so, ich habe nicht geguckt, 170 oder so, denke ich hier, mit dem Halbfinale, erster ukrainischer Mann seit 7 Jahren oder so, der ein Halbfinale auf der Tour erreicht hat, ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, wird wahrscheinlich nicht mehr die große Karriere hinlegen. Aber war jetzt für ihn natürlich schon eine sehr coole Sache, das Geschäft zu haben.
Ja, absolut. Also Satko hier im Halbfinale. Kommen wir jetzt nochmal gerade auf die ATP-Finals zu sprechen, weil durch das ganze Bohai mit Novak Djokovic und Lorenzo Musetti haben wir jetzt die Auslosung so bekommen, dass in der Gruppe Jimmy Connors, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Alex Minor und Lorenzo Musetti spielen und in der Gruppe Björn Borg, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton und Felix Auger alias Siem. Carlos Alcaraz hat heute gegen Alex de Minaur gewonnen mit 7-6, 6-2. Der erste Satz war sehr eng, da hätte auch Alex de Minaur noch gewinnen können, nachdem er mit 4-1 schon zurückgelegen hatte. Alcaraz, der große Favorit natürlich hier. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt hier entwickelt, ob am Ende wirklich Taylor Fritz davon profitiert, dass Alex de Minaur, dass er Alex de Minaur vom Platz schießt und Lorenzo Musetti vielleicht müde ist.
Ja, und da wird sich ja was gegen Alcaraz ausrechnen, denke ich schon. Also er hat das Finale
auch nach dem letzten Vierteljahr?
Ja, ich meine, er hat in Tokio gegen ihn verloren, hat aber, wenn man ihn ernst nimmt, beim Laver Cup gegen ihn gewonnen, hätte in Wimbledon den 5. Satz gegen ihn erreichen können. Halt es nicht für ausgeschlossen, dass er hier in den Bedingungen Alcaraz schlägt. Da muss er aber dann bessere Form finden als in den letzten Wochen. Und die beiden sollten eigentlich durchgehen, Alcaraz und Fritz. Es wäre mit Djokovic natürlich enger geworden. Dann weiß ich nicht, wen ich da jetzt genommen hätte. Musetti wirkt im Moment wirklich wie der schwächste Spieler in der Gruppe. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass er ein Match gewinnt. Und von daher wird wahrscheinlich viel sich jetzt entscheiden zwischen Fritz und Dimenor im entscheidenden oder in der direkten Partie zwischen den beiden. Und dann halte ich eben für die zweitspannendste Frage, kann Fritz Alcaraz schlagen? Ich halte es für möglich und bin auch noch ein klein bisschen skeptisch, was Alcaraz jetzt bei diesem Turnier angeht. Ich sehe ihn jetzt hier irgendwie nicht gewinnen, auch wenn es heute natürlich schon beeindruckend hinten raus war.
Ich sehe ihn momentan auch nicht gewinnen. Ich glaube nicht, dass er an Jannik Sinner vorbeikommt. Vielleicht kommt er auch nicht an Alexander Zverev vorbei. Vielleicht wird er auf Alexander Zverev im Halbfinale treffen. Alexander Zverev ist mit Jannik Sinner, Ben Shelton und Oger Aliassime in einer Gruppe. Gegen Oger Aliassime hatte er schon häufig genug Probleme. Momentan führt er mit dem im ersten Satz mit gegen Ben Shelton mit 6-3. Das ist eigentlich ein Matchup, was ihm sehr liegt, gerade der Linkshänder Ben Shelton. Er sollte große Hoffnung haben, hier das Halbfinale zu erreichen und dann mal gucken.
Also es ist auf jeden Fall eine bessere Gruppe, das können wir festhalten, nachdem Djokovic rausgezogen hat. Eben, Oger Aliassime kommt mit Form rein, traue ihm auf jeden Fall auch zu, Zverev zu schlagen. Ich denke, Sinner wird sich hier kein Match abnehmen lassen in der Gruppenphase, also wird sich's vermutlich zwischen Zverev und Oger Aliassime entscheiden. Famous last words, vielleicht, wenn ihr es hört, hat Shelton am Ende Zverev besiegt, wer weiß es, ich glaub's nicht, aber hey. Und Sinner, ich glaube, das müssen wir festhalten, ist hier der Favorit Nummer 1 auf den Titel. Und dann sind es wahrscheinlich irgendwie in einer Gruppe Alcaraz, Zverev und Oger Aliassime, vielleicht noch Fritz. Und ich halte dann Musetti und vermute auch für Shelton für relativ chancenlos, Dimenor auch. Also ja, Sinner so ein bisschen gegen den Rest, so fühlt es sich an. Also so gut war er schon in Paris, dass man das sagen kann, glaube ich.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche dann darüber sprechen, über diese ATP-Finals. Wir können gerade noch einmal sagen, dass bei im Doppelwettbewerb Kevin Kravitz und Tim Pütz ja dabei sind und die wahrscheinlich die brutalst mögliche Gruppe für sich dann auch noch bekommen haben, weil das Doppel ist so, dass sie in der Gruppe erst jetzt heute gegen Marcel Granollers und Horacio Sebastos gespielt haben. Das haben sie verloren im Match-Tiebreak mit 6-10. Haben sie noch nie gegen gewonnen. Gegen Julian Cash und Lloyd Glaspool haben sie eine Bilanz von 1-4. Und gegen Simone Bolelli und Andrea Vavassori eine Bilanz von 3-3. Alles, was in der anderen Gruppe ist, Harrison King, Salisbury Skupski, Arevalo Pavic, Heliovara Petten, wäre besser für Kevin Kravitz und Tim Pütz gewesen. Das hier ist eine Horrorgruppe für die beiden gewesen.
Ja, und sind Titelverteidiger. Ja. Also haben durchaus einige Punkte, die da drin stecken. Also könnte für sie auf jeden Fall bitter laufen. Ich denke auch fast, dass sie eigentlich heute Granauer Sebastos hätten besiegen müssen. Aber gut, beobachten wir es über die ganze Woche, oder?
Ja, das beobachten wir über die ganze Woche und dann werden wir nächste Woche darüber sprechen. Dann haben wir es, glaube ich, hier für die dieswöchige Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr es auch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.